Absatz und Siegerland. Der Sportpodcast für Siegerland und Wittgenstein. Zwei Moderatoren. Tom Schirmer.
Bringt die Kreide wirklich was?
Christian Kramer.
Was weiß ich über Billard und ich bin dazu gekommen, ich weiß nichts.
Und ein Sportheld aus unserer Region.
Herzlich willkommen, Ina Kaplan.
Ich mag alle Kugeln.
Spannende Hintergrundstories, Lebenswege, Erfolge und natürlich auch Niederlagen. Spiel, Satz und Siegerland wird präsentiert von Erzi, da wo die Heimat gezapft wird.
Eine neue Folge Spiel, Satz und Siegerland. Schönen guten Tag, lieber Tom.
Schönen guten Tag, lieber Chris. Wir sind wieder da.
Ja, und wir haben einen wunderbaren Gast eingeladen. Ich bin sehr gespannt auf diese Folge, weil auf der Autofahrt ins Studio habe ich mal überlegt, was weiß ich über Billard? Und ich bin dazu gekommen, ich weiß nichts.
Deswegen, es ist eine Sportart, in Anführungszeichen, die jeder schon mal wahrscheinlich irgendwie gespielt oder gesehen hat. Und sie ist zigfache Meisterin. Deswegen herzlich willkommen, Ina Kaplan.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Ja, Ina, du bist eine richtige Billard-Profispielerin, möchte ich jetzt mal so sagen.
Leider nicht ganz, aber...
aber in unseren Augen schön. Bist du sie.
Ja.
Auf jeden Fall. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, Billard, da gibt es ja, glaube ich, auch ganz viele verschiedene Disziplinen. Ich weiß zumindest, dass es sowas wie Snooker gibt, was jetzt nicht das normale Billard ist. Welche Disziplin spielst du?
Ich spiele Poolbillard und da meistens Neunball. Also die meisten Turniere werden im Neunball ausgerichtet. Die meisten werden Achtball von der Kneipe kennen. Das ist das typische Spiel, wo man dann die Acht als letztes locht.
Das ist, um das nochmal kurz zu verbildlichen, das Triangel-Ding, was in der Mitte liegt. Die Acht zentral gelegen und dann volle und halbe. Und am Ende muss man seine halben oder seine vollen versenken plus die Acht am Ende. Und das sind dann Acht.
Genau, richtig. Ja.
Guck mal, habe ich verstanden.
Und bei Neun ist ein Ball mehr.
Wichtigste Frage vorneweg.
Geht so, ist eigentlich nicht, ne?
Nee?
Nee, gar nicht. Also im neuen Ball sind es halt nur 9 Kugeln, die Kugeln von 1 bis 9. Und wer die 9 locht, hat gewonnen. Also die 8 spielt eigentlich kaum eine Rolle, aber die muss man halt auch versenken, um die 9 danach zu versenken. Und da ist die 9 die wichtigste Kugel. Das heißt ergo, beim 8 Ball sind es 15 Kugeln, die insgesamt auf dem Tisch sind und beim 9 Ball sind es nur 9.
Um das jetzt nochmal mit der 8 kurz aufzudröseln. Das ist ja der größte Streitpunkt, wenn ich Billard spiele mit irgendwem. Muss die ins gegenüberliegende Loch oder wo muss die rein?
Also bei den offiziellen Regeln, die halt international gespielt werden, muss die 8 angesagt werden, wie auch alle anderen Kugeln, die man locht. Und dann ist es egal, in welches Loch.
Aha.
Du darfst nicht, also Glücksstöße sind dann nicht erlaubt, ja. Also wenn die Kugel dann, die 8 dann nicht da reinfällt, wo du sie angesagt hast, sondern in ein anderes Loch, hat man verloren.
Aber ich kann mir schon eins aussuchen. Also das heißt nicht, also die letzte halbe jetzt als Beispiel ist unten rechts reingegangen. Das heißt, ich muss nicht diagonal links oben spielen, sondern ich sag, so, die geht jetzt mit rechts.
Ja.
Und wenn die da reingeht, habe ich gewonnen.
Genau.
So. Aber du hast gerade gesagt, man muss alle Kugeln ansagen bei euch?
Ja, also im 8-Ball. Okay. Im 9-Ball wiederum nicht.
Das wird eine interessante Stunde.
Ja, wir können jetzt eine Stunde lang nur über Regeln sprechen, sehr gerne.
Ich habe mir die Regeln durchgelesen. Tatsächlich außer Stöße, die auf der Hand liegen, die muss ich auch nicht ankündigen, oder?
Genau, das liegt einfach daran, dass es ja sehr umständlich wäre. Jeder weiß, dass wenn ich jetzt einen Geradeausball auf die Mitte spiele, dass der dann in der Mitte angesagt wird. Vorbanden, Überbande, eine Bande und so weiter, das muss man ansagen. Kombinationen, das muss man ansagen. Alles andere wird nicht
angesagt. Da wäre ich schon raus, weil ich weiß nie, wo der Ball hingeht.
Das ist dann immer eine Überraschung, ne? Ja. Da wäre 9-Ball deine Disziplin.
Aber es gibt ja jetzt, um das noch zu verkomplizieren, es gibt ja auch noch 10-Ball.
Genau.
Und das wird bei den World Games gespielt, haben wir eben im kleinen Vorgespräch schon mal geklärt. Was ist da jetzt dann wieder noch anders?
Das ist auch ein Ansagespiel. Das heißt, es ist etwas schwieriger dann als 9-Ball, weil man eben keine Glücksstöße oder wenig Glücksstöße dann haben kann. Und es sind die Kugeln 1 bis 10, die man der Reihenfolge nach spielen muss, so wie beim 9-Ball. Aber es ist eine Kugel mehr, was sich wenig anhört, aber es verkompliziert ganz häufig das Spiel, weil einfach dann mehr schwierige Situationen auf dem Tisch sind.
Unglaublich. Noch eine doofe Frage, also wenn ich mal Billard spiele und was nicht so oft vorkommt, dann ist der erste Stoß ist ja volle Lotte draufhauen und gucken, was passiert und irgendwann sagt einer, Ja, ich habe die halben, weil ich habe jetzt den ersten eingelocht. Macht ihr das auch so?
Ja, tatsächlich. Also wenn man anstößt, dann versucht man wirklich die meiste Geschwindigkeit auf das Brett zu bekommen und die Weiße ganz zentral zu treffen. Und dann weiß man aber als Profispieler, wo die Kugeln hinlaufen, welche Kugeln haben die größte Wahrscheinlichkeit, dass sie fallen, wenn ich so und so anstoße. Und dann fällt meistens eine Kugel, dann bin ich weiterhin dran. Und wenn ich dann eine Kugel loche, die ich angesagt habe oder die ich offensichtlich reingespielt habe, das ist dann meine Farbe beim 8-Ball, beziehungsweise bin ich dann weiter im 9-Ball oder 10-Ball dran.
Beim Anstoß, das ist ja schon ein ganz zentraler Punkt. Chris hat es gesagt, volle Lotte draufhauen. Man darf sich den weißen Ball ja in dem Drittel da hinten sich hinlegen, wo man möchte.
Kopffeld heißt
Kopffeld,
das.
Kopffeld, so, ja. Wir lernen natürlich auch ein paar Vokabeln heute.
Ja, klar.
Im Kopffeld hinlegen, wo ich möchte. Gibt es so einen Trick? Wo ist der am besten platziert?
Das kommt auch auf die Disziplin an. Im 9-Ball ist es von der Seite, also links oder rechts. Von der Seite, da legt man die Hand wirklich auf die Bande und stößt dann von der Seite zentral auf die 1. Die 1 ist die erste Kugel immer beim 9-Ball und beim 10-Ball. Beim 10-Ball stößt man von der Mitte aus an. Meistens so 2-3 Kugelbreiten weg von der Mitte.
Genau. Ist das auch wichtig in dem Triangel, wie die Kugeln? Ich weiß, dass das eine Wissenschaft für sich früher immer war. Volle, halbe, das geht ja gar nicht, weil eine ist immer quasi, dann hättest du doppelt gelegt.
Ja.
Es ist nur wichtig, dass hinten am Ende was Unterschiedliches liegt, ne?
Ja, genau. Also im 8-Ball dürfen nicht alle halben oder alle vollen in einer Reihe liegen. Und zwar außen immer. Das darf nicht sein. Das heißt, man muss da variieren. Aber es muss vor allem auch random sein. Also du darfst gar nicht volle halbe legen, weil das dann, das ist verboten. Das ist dann halt eben, weil man eben ja nicht
Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich höher, dass eine gewisse Anzahl an Kugeln reingeht, oder?
Nee, das ist wirklich, das kann man so nicht sagen, weil da so viel Bewegung dann drin ist. Aber es ist einfach verboten, vor allem im 9-Ball wird darauf geachtet, dass man die Kugeln in irgendeiner bestimmten Reihenfolge hinlegt. Ne? Also die 1 muss vorne sein, die 9 in der Mitte, aber außenrum muss es wirklich random sein. Ja.
Baut ihr selber auf oder habt ihr Schiedsrichter oder so, die das aufbauen? Und wenn ihr selber aufbaut, hast du immer die gleiche Reihenfolge?
Eben nicht, genau. Also ich darf ja nicht die gleiche Reihenfolge nehmen, das ist verboten. Aber genau, die Kugeln liegen, also ne, die beim 9-Ball liegt die 9 in der Mitte und die 1 vorne, beim 8-Ball liegt eben die 8 in der Mitte. Und es gibt auch Schiedsrichter, die aufbauen teilweise. Das kommt sehr drauf an, in welchem Kontext. Also meistens bei deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften ist ab Halbfinale dann ein Schiedsrichter zuständig, der dann auch alles übernimmt.
Jetzt ist ja die Frage, jeder von uns hat das wahrscheinlich schon mal gespielt, die einen besser, die anderen schlechter. Ich habe das früher, fand Billard immer geil, ich wollte immer einen eigenen Billardtisch. Wie?
Wer nicht?
Ja, man braucht den Platz dafür, das ist das Problem.
Ja.
Und die Kohle, weil so ein Billardtisch ist auch nicht günstig. Wie fängt man an zu sagen, ich spiele das jetzt, wie du gesagt hast, halbwegs professionell?
Ja, man stellt sich, also man schafft die Voraussetzung, dass man wirklich oft an den Billardtisch kommt. Ja, das ist das Erste. Das heißt, man sucht sich einen Verein. Es gibt zig Vereine hier. Unser Verein ist der Billardclub Siegtal. Also der ist auch zentral im Hohler Weg 75. Da muss ich Werbung für machen, weil
natürlich.
Mein Heimatverein, genau. Und da kann man auch relativ günstig eben und vor allem rund um die Uhr Billard spielen unter Turniervoraussetzungen. Das heißt, wir haben Top-Material, wir haben Köster und so weiter. Und dann muss man einfach spielen und trainieren. Vor allem erstmal alleine und den Stoß gerade aus und also die Technik. Es ist halt sehr viel Präzision und es ist die technischen Voraussetzungen sind schon schwer.
Aber wie ist es zu deiner Leidenschaft gekommen? Wann hast du angefangen? Oder wo war das erste Mal, dass du gesagt hast, ich möchte Billard spielen? Oder wo du es gesehen hast?
Ja, also ich habe tatsächlich jahrelang im Segelurlaub mit meinen Eltern, mit meiner Familie in so einer Kneipe einmal im Jahr haben wir gespielt. Und dann habe ich mit 16 entdeckt, dass man bei uns um die Ecke, also ich komme aus Essen, da gab es eine Billardkneipe, die montags für Jugendliche umsonst Billard angeboten hat. Und da bin ich da mal hin und dann dachte ich, boah, das ist mega, ich bleibe hier, ich will das so oft wie möglich machen. Und dann wurde ich auch relativ schnell angesprochen, ob ich in einen Verein möchte, weil also das Talent offensichtlich war. Und dann ging es los. Also dann habe ich jeden Tag gespielt, also wirklich immer.
Wie viel Talent macht denn so eine Billardkarriere aus? Also ich muss jetzt wirklich sagen, scheinbar habe ich nicht so viel Talent. Wenn ich es spontan spiele, bin ich halt einfach nicht gut. Aber kann man das lernen oder braucht man dafür irgendein Verständnis, was ich nicht habe?
Ja, also natürlich hilft Talent. Talent hilft in jedem Bereich, ne? Also wenn man irgendwas gut machen will, dann hilft Talent unheimlich. Aber man kann es auch sehr, sehr gut lernen. Und manchmal dauert es auch eine Weile, bis man wirklich dann entdeckt, wie es funktioniert, bis es so Klick macht. Und dann funktioniert es auf einmal nach jahrelangem Training. Auf einmal ist man dann erfolgreich. Also das sehen wir bei den Damen auch häufig, dass die erstmal jahrelang so mitspielen und dann irgendwann zack, sind die auf einmal ganz oben und das ist schon cool, weil es einfach zeigt, man muss dranbleiben, Disziplin ist das A und O und einfach sich dafür interessieren, begeistern und spielen und trainieren, das ist, ja.
Wie sieht theoretisch so ein Training aus? Also zockt ihr einfach dann drauf los oder gibt es auch, keine Ahnung, wir üben jetzt die Doppelbande links hinten? Zu spielen.
Absolut. Also ja, ich glaube, wenn man Sport wirklich professionell betreiben will, dann muss man die einzelnen Sequenzen auseinandernehmen, also den technischen Bereich, den taktischen Bereich, den Spielbereich. Natürlich spiele ich auch Matches mit meinem Mann oder ne, also suche mir auch gute Spielpartner, die besser sind als ich oder ne, gleich gut zumindest und versuche halt da mich zu verbessern. Aber das A und O ist vor allem, sich mit dem Spiel zu beschäftigen und auch Vorbandtraining. Es gibt so viele Bereiche, die man trainieren muss, damit man wirklich erfolgreich wird. Also ich bin jetzt gerade auch vor allem im taktischen Bereich unterwegs, dass ich halt sehr viel mehr Sicherheiten, also das ist halt auch ein anderer Teil. Ne? Man locht ja nicht nur, ne? Sondern wenn man es gut machen will, wenn man eben auch so wahrscheinlich wie möglich gewinnen. Das heißt, wenn man irgendwie irgendeinen Ball angreift, der halt wirklich sehr unwahrscheinlich fällt, dann gibt man das Spiel ab. Ne? Und das heißt, also wenn man dann eben Sicherheiten spielt und dann halt einfach ja die Kugel versteckt oder ne, also da eben clever spielt einfach, dann gewinnt man eher und das ist jetzt in meinem Bereich so, das sind die paar Prozente, die mir dann fehlen bis zur Top-Elite.
Gibt es so den einen Königsgriff, wie ich den Kö, also damit stoße ich ja die Kugel, wie ich die halte, weil da sieht man ja schon mal die wildesten Sachen. Der eine spielt das Ding über die Fingerkuppen, der andere macht so einen Kreis quasi mit Zeigefinger und Daumen und spielt dadurch.
Ja,
und,
genau.
Wie machst du es?
Es ist tatsächlich unterschiedlich, je nachdem, wie die Kugeln liegen, ob ich von der Bande aus spiele oder übergreifen muss. Also ein Bock nennt man das. Das ist die Hand, über die man das Kö führt. Ja, dann muss ich halt dementsprechend meine Hand anpassen. Der häufigste Griff ist tatsächlich das Loch, was man mit dem Zeigefinger formt und auf dem Daumen lässt. Das heißt, da führe ich dann das Kö durch. Das ist sehr sicher, weil dadurch bewegt sich das Kö nicht nach oben, zur Seite oder sowas. Und häufig sieht man auch den offenen Bock. Das heißt also, man macht den Daumen, presst man an den Zeigefinger und dann führt man dadurch das Kö. Ja.
Der Bock.
Guck mal, wenn wir das nächste Mal in die Kneipe gehen, haben wir schon Insider-Tipps. Ne?
Ja,
deswegen gewinne ich zwar immer noch nicht, aber theoretisch bin ich super.
Das mit den Banden ist ja dann noch das andere Thema. Das sieht man im Urlaub immer ganz gerne an so ramponierten Tischen. Man schlägt oder man stößt die Kugel mit einem gewissen Winkel, 30 Grad, da rein und der kommt genauso zurück.
Mhm.
Da weiß man doch schon, der Tisch ist doch eigentlich durch, oder?
Ja, absolut. Also wenn der zurückkommt, auf jeden Fall. Was, glaube ich, jetzt so häufig gar nicht ist.
Sonst ist ja Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel.
Ja, genau. Obwohl, also auch da kommt es sehr drauf an, wo man die Weiße trifft. Ne? Wenn man die Weiße ganz außen trifft, ja, dann nimmt die Weiße Effet an, die dreht sich und dadurch hat die einen ganz anderen Abprallwinkel, kommt anders raus. Also da ist auch ganz viel mathematisches Verständnis dann auch gefragt. Das heißt, oder physikalisches, man muss halt wissen, was dann passiert. Ne? Und man muss erstmal fähig sein, die Weiße zu treffen. Also bevor ich sage, der Tisch ist kaputt, muss ich erstmal wissen, dass ich die Weiße in der Mitte treffe.
Wie viele Billardtische hast du zu Hause?
Einen. Oh nee, Moment. Insgesamt, wenn ich das so überblicke, sind es drei. Nee,
drei.
Vier sogar.
Das kann man ja mal vergessen. Also
nein,
so
ich
kleine Spielzeugdinger
ja,
noch.
Ja, also ich habe irgendwann mal angefangen, wir haben zu unserer Hochzeit haben wir von meiner Mutter wie groß ist der? 30, 40 Zentimeter Billardtisch bekommen, wo dann die gravierten Kös dabei waren zu unserer Hochzeit. Das war ein sehr schönes Geschenk und damit haben unsere Kinder auch gespielt. Dann gibt es eine nächstgrößere Version, ich glaube so für 100 € oder sowas, so ein Metertisch oder so. Ne? Da können auch meine Kinder gut dran spielen und wir haben halt einen Profitisch. Ne? Also,
da dürfen die Kinder aber nicht dran spielen.
Doch, ja, also es geht jetzt los, dass meine Tochter Billard spielt. Wir haben einen Billard Kids Club gegründet. Also wer Kinder im Alter von 8 bis 10 oder auch älter Jahren hat, der kann auch sich gerne bei mir melden. Immer donnerstags gehen wir in unseren Billard Club. Es ist auch kostenlos und das sind im Moment 4 Kinder aus Emmys Schulklasse, also von meiner Tochter. Genau, die fängt jetzt auch an und natürlich dürfen die Kinder auch bei uns spielen. Selbst also unser Sohn, der ist 4, der wird jetzt im April 5 und der spielt auch schon und der
kriegt dann so einen Hocker,
macht einfach an den Spaß. Tisch gestellt, ja, genau. Ja, genau.
Wenn du sagst, du hast ja, glaube ich, mit 16 oder was hast du gesagt, hast du angefangen. Ab wann würdest du denn empfehlen, macht es denn Sinn? Also wenn dein Sohn spielt jetzt mit 4, das ist natürlich auch dadurch bedingt, dass du natürlich und dein Mann sehr viel Billard spielen. Macht es denn für einen 4-Jährigen schon Sinn, dieses Spiel zu spielen oder ist es zu kompliziert?
Also natürlich bringt es nichts, mit ihm irgendwie 9 Ball anzufangen oder sowas, auf gar keinen Fall. Also, aber er setzt sich auf den Tisch und spielt mit den Kugeln erstmal mit der Hand. Dann haben wir einen ganz kleinen Kö für ihn organisiert, wo er dann einfach mit so ein bisschen ausprobiert und halt einfach kennenlernt. Also und je früher man damit anfängt, desto eher saugt man dann auch diese, auch die Physik auf, ne? Also wie funktioniert das? Wie muss ich den Ball treffen und so weiter? Und auch diese Bewegung, ne? Wie man das Kö eben stoßen muss und so weiter, das hat der schon, also der kann schon Kugellochen mit dem Kö, ne? Und der ist 4. Das ist schon cool.
Die Mama ist ganz stolz.
Also ja, schon. Ich versuche mich immer ein bisschen zu bremsen, weil ich mir immer gesagt habe, ich möchte nicht, dass ich meine Kinder zwinge, irgendeinen Sport zu machen oder sowas, weil ich irgendwie der Überzeugung bin, das ist ganz toll und das müssen die machen. Aber das Interesse kommt jetzt und natürlich bin ich dann stolz. Und also bei Jona ist es wirklich auch faszinierend. Der denkt sich dann auch Spiele aus. Der sagt dann, die Halben sind die Guten und die Vollen sind die bösen Kugeln und dann kämpfen die gegeneinander und sowas. Also da habe ich schon gedacht, wir müssen mal Kinderspiele erfinden, die dann, bisschen einfacher sind als Neuball oder
Nachwuchsförderung im Hause Kaplan.
Ja, also ja, läuft das.
Die kommenden deutschen Meister schon quasi unterwegs. Aber habt ihr dann so ein extra Zimmer, wo der Tisch steht und da ist auch nichts anderes?
Ja, genau. Also wir haben ein Haus gebaut und da haben wir tatsächlich den Billardtisch, das war klar, dass wir einen Billardraum haben möchten und der hat 36 Quadratmeter, also für einen 9-Fuß-Tisch, Turniertisch und das ist schon, den Platz braucht man auch.
Du hast eben gesagt, dein Mann spielt auch. Habt ihr euch über den Sport kennengelernt?
Ja, tatsächlich. Genau, ja, mein Mann wird ganz häufig als einer der besten Billardspieler in Deutschland betitelt, immer noch oder jetzt langsam nicht mehr, aber zu der Zeit, als ich ihn kennengelernt habe, schon noch, obwohl er da auch schon eigentlich nur noch wenig gespielt hat, also im Vergleich zu den Zeiten, wo er dann wirklich als Profi auch international unterwegs war. Aber das ist schon ein paar Jährchen her, das war glaube ich 2007, 2008 oder sowas. Ne? Und dann, und wir haben uns erst 2010 kennengelernt auf einem Turnier in Lingen und genau. Ja,
wo auch sonst.
Es war lieber auf den ersten Kö.
Ja, genau. So kann man sagen.
Wie laufen die Duelle zwischen euch ab? Hast du eine Chance?
Er ist schon deutlich besser als ich. Wir spielen aber in derselben Mannschaft. Also es ist schon vergleichbar. Ich kann ihn schon ärgern. Aber wenn wir zu Hause trainieren, dann kriege ich meistens einfach ein paar Spiele vor. Ne? Also wenn wir bis 7 spielen zum Beispiel, gibt er mir 2 bis 3 Spiele vor. Und das heißt, also ich muss dann nur noch, zum Beispiel, wenn ich 3 vor auf 7 bekomme, 4 Spiele gewinnen und er halt 7. Das ist natürlich, so kann man dann ganz gut auch ausgleichen und dann wird es immer spannend und es ist für beide Seiten gut und sinnvoll.
Musst du mir noch mal kurz erklären, warum gibt es selbst im Billard da irgendwie Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ich meine, wenn wir jetzt mal auf andere Sportarten gucken, Fußball, klar, ist es auch mal ein bisschen so körperlich bedingt. Aber im Billard denkt man sich ja, okay, die Voraussetzungen sind ja für beide gleich, außer die Körpergröße vielleicht
absolut
ein bisschen unterschiedlich.
Ja, aber die Körpergröße ist auch, also es gibt auch viele Profi-Männer, die klein sind. Und das ist das Schöne beim Billard. Also wir haben in der Liga, gibt es auch keine Geschlechtertrennung, aber in der Turnierlandschaft durchgehend. Also als Frau dürfte ich gar nicht bei den Herren mitspielen zum Beispiel und andersrum natürlich auch nicht. Ich kann es nicht erklären, aber natürlich kann ich Thesen aufstellen und habe auch einige Thesen, weil es halt ja so ist, dass Frauen erst ja also viel, viel später angefangen haben, wenn man das geschichtlich betrachtet, überhaupt sich mit dem Sport zu beschäftigen, überhaupt Turniere spielen zu dürfen. Ja, also das war alles dem Mann vorbehalten. Und da ist es natürlich, dadurch, dass ich das, dass ich diese Billardkompetenz, sage ich jetzt mal, nicht einfach so vererben lässt. Also es ist nicht so einfach zu erklären. Ne? Das ist halt geschichtlich bedingt. Ja, je mehr Männer spielen und je weniger Frauen spielen, desto eher ist dann ein Unterschied auch sichtbar. Ne? Und das ist ja heute immer noch so. Also ich bin die einzige Frau, die aktiv in unserem Verein spielt von 60 Mitgliedern. Und das ist das Übliche. Und wir haben in Deutschland so viele Frauen, die Billard spielen. Also wir sind auch, wir führen mit Abstand also im Europa-Vergleich von der Quantität. In der Qualität sind wir auch immer oben mit dabei. Das ist schon, also wir sind super aufgestellt in Deutschland. Im Vergleich dazu gibt es in anderen Ländern ja 2, 3, die dann deutsche Meisterschaften austragen. Und wir haben immer ein 32er Feld zum Beispiel bei den Deutschen.
Wenn der Wikipedia-Artikel über dich nicht lügt.
Dann ja, der stimmt
nicht. Der ist schon ein bisschen älter. Ne?
Ja.
Da könnte man ein Update gebrauchen.
Aber da steht drin, dass ihr 2011 oder 12 seid in die erste Bundesliga aufgestiegen. Mhm. Irgendwie da in dem Bereich. Auf jeden Fall steht dahinter, dass du als damals die erste Spielerin in der Bundesliga warst.
Ja, genau. Also erste Stammspielerin. Ich glaube, es hat immer mal einer ausgeholfen, aber es ist natürlich auch alles nicht wirklich belegt und so. Es ist wirklich schwierig, da Infos zu bekommen. Aber ich bin immer noch, ich bin die erste Stammspielerin in der ersten Bundesliga.
Ja. Hat sich das so mittlerweile verändert, dass da auch noch mehr nachgekommen sind?
Ja. Ja, das ist das Schöne, ne? Also wir haben eine Veronika Iwanowskaja, eine Pia Filler die halt auch mit mir in der Bundesliga spielen. Aktuell ja auch, ich glaube, Vero spielt noch in der ersten, aber auch nur ersatzweise. Also das ist wenig. Es dürfte mehr sein.
Um nochmal kurz auf dieses Mann-Frau-Ding zurückzukommen. Wie sehr hat es dir Spaß gemacht, dann mal in der Kneipe, kennt man ja, Männer, große Fresse, hier kommt meine Frau, schlage ich aber locker und dann hast du die alle gemacht.
Ja, also es ist schon ewig her, dass ich in der Kneipe Billard gespielt habe.
Mal eben.
Aber natürlich, ja klar, es war schon cool, als Frau dann einfach mithalten zu können, beziehungsweise die Männer dann auch schlagen zu können. Und das ist auch einer der Gründe, warum mich das Spiel so fasziniert hat. Oder als 16-Jährige dann auch, ich habe einfach gemerkt, ja cool, da kann ich mithalten und da irgendwie, es macht mir Spaß dann und die Männer sind beeindruckt oder wollen dann irgendwie, ich habe mich einfach sehr, es war einfach sehr faszinierend für mich dann.
Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich möchte Billard spielen? Ist ja jetzt eher ungewöhnlich für eine Frau, gerade damals, würde ich sagen.
Absolut. Also dadurch, dass ich durch meinen Vater so ein bisschen da rangekommen bin, der hat hobbymäßig immer gespielt, war das kein Problem. Aber ja, es ist nach wie vor, auch mit 16 dann so einen Kneipensport machen zu wollen, ist schon... Ja, geht so, aber es war halt ein Verein, in den ich dann gekommen bin und keine Kneipe mehr. Also es war jetzt nicht irgendwie da so viel mit Alkohol oder sowas. Und das ist schon ein Unterschied. Ne? Also unser Vereinsheim zum Beispiel hat auch nichts mit Kneipenatmosphäre zu tun.
Das wäre jetzt auch die nächste Frage. Wenn man einen anderen Kneipensport sieht mit den Pfeilen, also Darts, da ist ja die Weltmeisterschaft zwischen Weihnachten und Silvester, ist ja die größte Partyveranstaltung da, die es in London gibt. Und da ist ja trotzdem Hochleistungssport, anders kann man das ja nicht sagen. Also was die Jungs da machen, das ist ja, oder auch Frauen, das ist ja Wahnsinn. Wie viel Party steckt in so einer deutschen Meisterschaft vom Billard?
Gar keine, leider. Also.
Würdest du das gerne ändern?
Absolut, ja. Also, so wie es der Dartsport geschafft hat, fände ich das natürlich sehr, sehr cool, wenn das beim Billard genauso passieren würde. Da ist gerade auch ja, Matchroom zum Beispiel dran, die ja Darts erfolgreich gemacht haben, jetzt im Poolbillard einzusteigen mit neuen Ball, dem neuen Brand quasi, und da so ein bisschen mehr Stimmung reinzubringen. Ja, das wäre schon schön. Und genauso wie beim Darts eben Präzision gefragt ist und absolute Konzentration und Ruhe, wenn man da vor der Dartscheibe steht, und das Publikum grölt hinten, das geht, ne? Und das ist beim Poolbillard genau dasselbe. Also das geht auf jeden Fall, wenn man will.
Das Schöne an dem Sport ist ja auch, man könnte ihn betreiben von 15, bis man in Rente geht wahrscheinlich. Ja. Weil also beim Fußball ist mit 35 Schluss, beim Handball wahrscheinlich auch so um den Dreh rum. Ja. Aber beim Billard gibt es ja so gesehen keine Einschränkungen, ne?
Genau, ja. Also man hat manchmal klar körperliche Einschränkungen, wenn dann der Rücken nicht mitmacht oder sowas, aber man kann theoretisch spielen, bis man sich nicht mehr bewegen kann, ne? Also, und das ist schon sehr, sehr schön. Vor allem kann man ja eben auch als Profi so lange spielen, ne? Also es ist nicht ungewöhnlich, dass man mit 60, 65 noch ganz oben mitspielen kann. Dann werden die Erfolge weniger, weil natürlich irgendwann der Fokus auch abnimmt und so weiter. Aber ich bin jetzt 36, werde im Mai 37 und ich bin voll dabei. Also ich entwickle mich immer noch weiter nach oben, ne?
Wenn du sagst, du hättest gerne ein bisschen mehr Party, auch bei so Meisterschaften oder Spielen, wo finden die denn im Moment statt? Weil also in der Kneipe wird es ja dann wahrscheinlich nicht sein. Werden die, oder trefft ihr euch in Vereinsheimen, werden die Billardtische in Sporthallen gestellt? Keine Ahnung.
Genau, das ist ganz unterschiedlich, aber also bei den deutschen Meisterschaften gibt es zum Beispiel die Wandelhalle in Bad Wildungen, die jetzt schon seit Jahrzehnten dafür gebucht wird. Da werden halt dann die Tische aufgebaut und das ist eigentlich eine tolle Atmosphäre da, ist eine schöne Halle, aber ja, wenn da keine Stimmung ist, ist natürlich schade, ne? Und da müssen halt die Voraussetzungen für geschaffen werden und der Wille muss da sein. Und bei der Bundesliga zum Beispiel sind das Vereinsheime.
Gucken wir mal auf deine Vita. Also wie gesagt, der Wikipedia-Artikel ist ein bisschen unvollständig. 13 Mal deutsche Meisterin ist auf jeden Fall verifiziert.
Ja.
Kannst du deine ganzen Titel, du bist ja auch international unterwegs gewesen, kannst du die noch alle aufzählen?
Ja, schon. Also ich bin. Nein, alles gut. Also ich bin einmal erst Europameisterin geworden. Das ist auch was lange Zeit noch auf meiner Liste stand, weil ich jetzt mittlerweile 4 Vize-Europameistertitel habe, was immer, also ja, das ist das, was man dann erreichen will, ne? Und 2021 hat es dann endlich geklappt und das war ein unbeschreibliches Gefühl. Also den Titel werde ich für immer sehr gut in Erinnerung behalten. Und ich habe 5-mal die Eurotour gewonnen, was vergleichbar ist mit einer Europameisterschaft. Also da habe ich irgendwie mehr den Drive dann noch im Finale gehabt. Mein bestes Ergebnis auf einer Weltmeisterschaft ist das Achtelfinale, 9. Platz, genau. Ja, also da ist noch Luft nach oben.
Wer sind so die Top-Nationen, gegen die ihr immer kämpft?
Ja, also international oder auf Weltebene ist das wirklich Asien. Also die sind absolut, die sind Weltspitze und da kommt man schwer dran. England ist aber auch ziemlich stark oder Polen. Ja, also auf europäischer Ebene sind da auch schon einige Nationen, die stark sind.
Ist das bei England, ist das in England so, also ich habe das mal bei meinem Austauschschüler damals, aber das ist doch eigentlich eher so eine Snooker-Nation, oder?
Absolut, genau, ja. Also es sind auch bei den Frauen sind es jetzt 2, die mir sofort einfallen, weil die einfach Ikonen des Billards sind, sind halt 2, die aus England kommen und vom Snooker kommen, ne? Also das ist auch nicht unüblich, dass man dann auch mal die Disziplinen wechselt und ja. Die sind super erfolgreich.
Aber ich höre, du hast noch Ambitionen bei der Weltmeisterschaft. Das kratzt noch so ein bisschen an dir, da willst du gerne noch was reißen.
Absolut. Also das ist ja genau, wie ihr schon gesagt habt, der Vorteil da beim Billard. Man kann halt auch als zweifache Mutter dann noch angreifen wieder, ne? Also ich habe ja nie ganz aufgehört mit Billard. Auch in der Schwangerschaft habe ich gespielt, bis ich...
Kannst du nicht mehr so gut an den Tisch, ne?
Ich habe im 7. Monat noch Weltmeisterschaft gespielt, okay. Ne? Also dann, da war ich mit Emily schwanger, 2014. Und ich habe eigentlich so gut wie nie wirklich lang Pause gemacht und jetzt werden die Kinder größer und meine Lust wird natürlich wieder größer, auch international zu spielen. Ja.
Wie gewinnt man denn eigentlich dann so ein Match? Also klar, den letzten Ball einlochen, das ist mir schon klar. Aber gibt es in der Bundesliga, spielt da dann jeder gegen jeden oder setzt ihr irgendwelche Spieler gegeneinander? Wie viele Sätze werden gespielt oder Spiele gespielt?
Ja, es ist leider ein bisschen kompliziert in der Liga. Super. Ja, es ist also, wir lieben kompliziert irgendwie. aber also grundsätzlich ist es so, dass man am Spieltag, also die Mannschaft besteht aus 4 Personen und dann spielt man 2-mal gegen die Gegner in Einzel, also in 4 Disziplinen. Also wir haben eine Disziplin auch noch gar nicht angesprochen, wobei das eine meiner Lieblingsdisziplinen geworden ist.
Da bitten wir um Entschuldigung, Verzeihung, welche Disziplin war es?
14-1 heißt die.
Kennt man.
Ja. Also sie wird nicht mehr so oft gespielt, leider. Aber ich habe mich dadurch, dass es mein Europameistertitel dann war, damit sehr viel auseinandergesetzt und habe tatsächlich jetzt auch einen Rekord aufgestellt mit der höchsten Serie gespielter Kugeln. Also man kann beim 14-1 quasi endlos lang die Kugeln lochen. Ja, man baut immer wieder das Dreieck auf, stößt dann mit einer Kugel, die überbleibt, die spielt man ins Loch und dann öffnet man wieder das Eck. Und das ist also ein ganz schönes Spiel eigentlich. Man kann das sehr schön auch anschauen. Und auf YouTube gibt es jetzt meine Serie von 146 gelochten Bällen. Also ich habe 1,5 Stunden lang keinen Lochfehler gemacht. Und das ist halt die höchste Serie, die jemals aufgenommen wurde von einer Frau. Ne? Und also ja, zum Vergleich, 714 Bälle ist der Rekord von einem Mann.
Wie lange war der denn dran?
Ach, lange, ja. Aber es war auch so eine Challenge und so weiter. Das wurde dann sehr gehypt und ne, gab natürlich auch Geld und so weiter. Und bei den Damen wird das halt kaum noch gespielt. Ne? Halt,
nur um das zu verstehen jetzt, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt, du stößt an, eine Kugel geht rein, im besten Falle jetzt erstmal, und dann bist du weiter am Tisch. Und dann lochst du weiter.
Ja, also nicht ganz. Also auch der Anstoß ist anders beim 14-1. Wenn du das gegen einen Gegner spielst, machst du erstmal einen Sicherheitsanstoß. Das heißt, du versuchst gar nicht erst irgendwie da eine Kugel zu lochen beim Anstoß, weil das so unwahrscheinlich ist. Und wenn du halt keine Kugel lochst, dann ist der Gegner dran und kann direkt endlos lang die Kugeln lochen und du kommst vielleicht gar nicht mehr an den Tisch, was häufig passiert in der Bundesliga zum Beispiel, dass du dann bis 100 spielst und dann kommst du halt, man kommt nicht dran. Und dann ist es halt so, dass man, wenn man drankommt, locht man dann eben einzeln die Kugeln und pro Kugel gibt es einen Punkt. So, und dann kann man halt, dann spielt man eben alle Kugeln weg, die auf dem Tisch sind, bis auf eine. Und dann stellt man sich den Ball so, dass man halt die Kugel lochen kann und die weiße geht in das Dreieck, was man dann mit 14 Kugeln noch aufbaut. Deswegen heißt es 14 und 1, weil eine Kugel immer auf dem Tisch bleibt und die 14 Kugeln werden als Dreieck wieder aufgebaut, die oberste fehlt und dann versucht man weiterzuspielen. Also es ist wirklich auch nicht einfach und trotzdem sehr viel Spaß.
Auch, professionalisieren, wie man die letzte oder diese übrig gebliebene Kugel dann locht und gleichzeitig wieder die anderen so öffnet, dass du weiterspielen kannst.
Absolut, ja.
Ja, 1,5 Stunden ist eine Ansage.
Okay, also wir haben 4 Disziplinen und jeder spielt in einem Viererteam 2-mal gegeneinander.
Genau, richtig, ja.
Und dann, man spielt aber das Spiel dann einmal, also wenn wir jetzt quasi 8-Ball spielen würden, du gewinnst gegen mich, dann ist das Spiel vorbei.
Genau, ja.
Okay, und gibt es also, aber nicht so, so Best of Three oder?
Genau, man spielt natürlich, sonst wäre es ja witzlos, das wäre in 2 Minuten vorbei. man spielt halt Sätze im 8-Ball bis 7 und im 9-Ball bis 9 und im 14-1 zum Beispiel bis 125 in der Bundesliga. Und dann das dauert halt schon 1 bis 2 Stunden, bis man dann ein Match beendet hat. Also deswegen auch die Differenzierung, ein Match ist dann, besteht aus mehreren Spielen. Ne? Dann hat man ein Ausspielziel. Mhm. Genau.
Wie lange dauert so durchschnittlich so ein Bundesligaspiel dann? Das ist ja fast ein ganzer Tag, oder?
Ja, schon. Also es sind so 4 bis 5 Stunden meistens, die insgesamt dann, weil man ja eben 2-mal spielt dann, ja, pro Match so 2 Stunden. das dauert schon. Aber man fährt ja auch, also das ist immer wieder so eine Diskussion auch, ha, wir wollen es zuschauerfreundlicher machen und lass uns doch irgendwie ganz kurze Sätze machen. Ja, aber dann fährt man, also wir fahren jetzt am Wochenende, wir fahren heute noch nach Bremen und haben dann Samstag gegen Bremen Spiel und Sonntag gegen Berlin. Und das sind halt lange Strecken und dann will man ja auch spielen, wenn man innerhalb von einer Stunde fertig ist. Das ist
klar, muss sich ja dann auch lohnen, ne? So ja. Anreise und Spieldauer sollte sich schon lohnen. Wir haben vorhin über die, Entschuldigung, ich wollte dich
nur um da kurz einzuhaken, wobei natürlich da auch die Diskussion man natürlich stellen könnte und da denke ich halt an unseren Rainer Jung, den wir hier hatten, der Chef vom EJ-Team Busch Hütten war, der halt auch schon vor 10 Jahren mal zu mir gesagt hat, dass man, also man muss sich halt entscheiden, was man will. Will man als Sportler halt viel spielen oder will man halt auch die Aufmerksamkeit vom Fernsehen haben? Und dann muss man die Sportart leider auch ein bisschen so umstellen, dass sie halt auch interessant wird und hat da halt immer ja das Beispiel vom Biathlon genannt. Mhm. Die sind früher halt in den Wald rein, sind nach einer halben Stunde wiedergekommen, haben geschossen, sind wieder eine halbe Stunde in den Wald rein. Und dann ist natürlich umgestellt, dass sie jetzt halt kleinere Runden drehen, dafür vielleicht mehrfach, aber die immer zu sehen sind. Ja. Und da könnte man natürlich die Frage stellen, auch beim Billard, was will man denn?
Gute Frage. Also ich glaube, das wissen halt viele im Billard und gerade die Entscheidungsträger dann teilweise auch nicht genau, weil es immer dieses Hin und Her ist zwischen, okay, wir wollen jetzt auch nicht die Spieler verlieren und dass dann keiner mehr diese Sportart spielt, wir wollen zuschauerfreundlich sein und Gelder generieren, Werbung und so. Das muss ja attraktiv sein, dass dann eben auch, ja, dass man den Sport vorantreibt. Das ist ja eine ewige Diskussion und ich habe es ja auch mit dem Conce Cup zum Beispiel in der City Galerie versucht, dass man eben ja den Tisch und den Sport in die City-Galerie bringt und zu den Menschen bringt. Also wir spielen ja meistens im Vereinsheim oder in irgendwelchen Hallen, wo niemand vorbeikommt und mal sieht, was wir da tun und wie cool dieses Spiel eigentlich ist, wie schön es aussieht, wie einfach zuschauerfreundlich das Ganze ist. Ne? Man muss es halt anders aufziehen. Wir haben einen Moderator da und einen Kommentator, der die ganze Zeit erklärt, was da passiert beim Conce Cup. Ja.
Hast du denn das Gefühl, dass in Deutschland oder vielleicht auch in ganz Europa, dass es die Tendenz gibt, dass man das will? Oder ist die Sportart so eingefahren, dass 85% der Leute sagen, wir wollen einfach nur spielen?
Das kommt drauf an, wen man fragt. Aber dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel mit Matchroom ein wirklich großes Unternehmen haben, was eben ja einfach daran interessiert ist, Geld zu generieren, geht das Ganze schon sehr in Richtung, okay, was wollen die Zuschauer und wie können wir den Sport so vermarkten, dass es halt, dass es attraktiv wird und da ziehen die Sportler wirklich mit.
Okay, das ist doch cool.
Ja. Wär das denn für dich irgendwann mal was, so ein bisschen auf Funktionärsebene, Verbandsebene, was zu entscheiden oder auch mitreden zu wollen?
Ja, eigentlich schon, aber ich sag mir immer, ich will meine Zeit jetzt im Moment noch eben in den Sport stecken und dass ich selber spiele, was hoffentlich noch lange sein wird und solange ich erfolgreich bin und merke, dass ich mich noch weiterentwickle, bleibe ich auf jeden Fall erstmal am Tisch und das mit dem Billardtraining ist auch so eine Sache, da habe ich auch sehr viel Spaß dran, das mache ich jetzt für meine Tochter vor allem, aber das ist auch zeitintensiv und ich muss meine Ressourcen wirklich sehr bedacht einsetzen. Ich habe einen Vollzeitjob an der Uni. Also,
da kommen wir gleich auch noch zu, ja.
Das ist alles einfach schwierig unter einen Hut zu bekommen und da muss ich wählen.
Bevor wir dann auf deinen Job zu sprechen kommen, natürlich die Frage, wenn du einen Vollzeitjob hast, wirst du wahrscheinlich nicht das allermeiste Geld mit Billard verdienen. Kann man denn Geld mit Billard verdienen, wenn man jetzt nicht gerade halt hier der O'Sullivan ist, den kenne ich, so ein Snookerspieler. Ja. Also kann man auf eurer Ebene schon ein bisschen Geld damit verdienen, oder?
Ja, absolut. Also auf meinem Niveau gibt es schon einige Spielerinnen, auch Frauen mittlerweile, die eben Profis sind. Das wird immer mehr und je mehr Sponsoren oder Unternehmen wie Matchroom wir bekommen, desto besser wird es. Wobei ich bei Matchroom auch sagen muss, sie haben keine Frauenturniere. Also sie laden mal Frauen ein zu gewissen Events, die dann mitspielen dürfen gegen Männer, was ich auch cool finde, aber wir müssen einfach aufholen. Ne? Also wir müssen viel mehr Frauen dazu kriegen zu spielen und wenn die dann immer nur gegen Männer, also mal ein, zwei Frauen in einem 100er Feld gegen Männer spielen müssen, die dann sofort rausfliegen, weil sie noch nicht das Niveau haben. Wir brauchen, glaube ich, erstmal diese Brücke, dass man noch Frauenturniere hat und einfach merkt, okay, das, ja, damit kann ich auch Geld verdienen, ne, mit Frauenturnieren.
Ist es dann Sponsoren finanziert oder Preisgeld finanziert, wenn die Profi sind?
Meistens beides. Na, also ja, die meisten Turniere haben Startgeld und Sponsorengelder, Added Money, was dazu kommt. Aber ich glaube, als Profi verdient man vor allem mit Werbeverträgen. Hm. Ja, also das ist natürlich das Grundeinkommen. Man kann nicht immer damit rechnen, dass man jetzt irgendwie 40.000 bei der nächsten Weltmeisterschaft bekommt. Da muss man einfach Erster werden. Und das wird man nun mal nicht bei jedem Turnier.
Nur
von
einer
daher,
oder eine.
Ja, leider. Und ja, so funktioniert es dann.
Wie viel bekommt man für so einen Europameistertitel?
Nichts.
Gar nichts?
Gar nichts. Ja, also für den deutschen Meistertitel und für den Europameisterschaftstitel bekommt man nichts.
Außer Renommee und Prestige.
Ja, genau. Also tatsächlich ist das wirklich für Profis meistens so ein Sprungbrett, dass man dann sagt, so, jetzt bin ich Europameister, jetzt kann ich halt Werbung machen und kann eben Werbeverträge bekommen. Ja, das ist der einzige Grund eigentlich, warum man noch Europameisterschaften spielt.
Aber wenn du da anreist, geht das alles auf deine Kosten?
Das kommt aufs Land drauf an. Also in Deutschland gibt es mittlerweile eine Kaderstruktur. Ich bin Kaderspielerin, bin im Nationalteam, werde dann auch eben gesponsert, gefördert von der Deutschen Billardunion, was vor vor nicht allzu langer Zeit noch nicht der Fall war. Aber auch Eurotour zum Beispiel werde ich gesponsert und das ist natürlich sehr, sehr schön. Aber ja, am Ende spiele ich zwei Wochen Europameisterschaften mit den vier Disziplinen, muss mir Urlaub nehmen und so weiter und krieg dafür nichts.
Geht dein Jahresurlaub dafür drauf oder verreist ihr auch noch einfach so ohne Billard?
Ja, genau. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich häufig dann, wenn ich Billardturniere spiele oder auch eben Europameisterschaften, dann noch Zeit habe und quasi Homeoffice machen kann. Also ich schreibe viel für den Job oder mache viel online und so weiter. Das kann ich dann eben auch auf Turnieren machen. Das heißt, ich muss mir dann nicht immer Urlaub nehmen und das ist schon also ja ein Hoch auf die Unis tatsächlich, dass ich das halt kann und das ist ja in manchen anderen Jobs auch möglich.
Du hast jetzt schon verraten, du arbeitest hier an der Uni. Ich hätte spontan gedacht, wenn du Billard spielst, dann ist es hat bestimmt irgendwas mit Physik zu tun oder so. Aber nein.
Nee, tatsächlich bin ich überhaupt keine Mathematikerin oder Physikerin. Also das ist, ist überhaupt nicht meins. Also so ein gewisses Grundverständnis, vor allem wenn es halt so anschaulich wie im Billardtisch ist, habe ich schon. Aber meine zweite Leidenschaft ist tatsächlich die Sprache, ne? Die Sprachdidaktik. Da bin ich verortet. Das heißt die Lehre der deutschen Sprache. Ich habe jetzt vor zwei Jahren meinen Doktortitel gemacht in der Sprachdidaktik an der Uni Siegen. Und,
Dr. Ina Kaplan.
So
Dr.
ist es.
Phil sogar, möchte ich hier. Du wirst nämlich so auch gelistet auf der Seite der Uni Siegen. Im Bereich Germanistik, Sprachdidaktik und Sprachpädagogik.
Genau.
Dr. Phil Ina Kaplan.
Ja, das war, also es hat 9 Jahre gedauert. 2 Kinder bekommen in der Zeit und eben viel Billard gespielt. Genau, aber ich bin tatsächlich sehr stolz, dass ich das geschafft habe, das abzugeben. Und ist auch einfach eine interessante Arbeit gewesen. Und mal schauen, wie es da für mich weitergeht. Ja.
Das heißt, bist du da an der Uni dann auch irgendwie in der Lehre oder forschst du?
Genau.
Oder wie sieht so dein Alltag da aus?
Es ist beides. Also aktuell habe ich auch 2 Arbeitsverträge, einmal an der Uni Siegen und einmal an der Uni Köln. Also bin ich 50% da, 50% an der Uni Köln. Und in Köln habe ich ein Projekt zu Schreibförderung in der Grundschule. Und an der Uni Siegen gebe ich Lehre im Bereich Deutsch als Zweitsprache in dem Modul dort. Und genau.
Wissen deine Kommilitonen bzw. Studenten dann, dass da ein Billard-Pro vorne steht, oder?
Also es gibt tatsächlich manche, die mich gegoogelt haben oder sowas. Ich selbst spreche das nicht an. Also
Nachwuchs.
Ja, genau, aber also das wird nicht so gerne gesehen, glaube ich, wenn man dann eben in Seminaren, keine Ahnung, Werbung dann, also die Seminarzeit dafür nutzt, dass man irgendwie Werbung macht oder sowas. Aber gerade jetzt im Bereich, also oder im Kontext Konze Cup in der City Galerie, da sehen mich halt auch schon einige und dann, das ist dann auch manchmal in der Vorlesungszeit oder sowas und dann kommt man ins Gespräch. Ja.
Schon mal überlegt, Billard im Hochschulsport anzubieten?
Ja, aber auch da fehlt die Zeit. Also das wäre natürlich auch gar kein Problem. Ne? Es gibt ganz viele Kurse von Yoga, Basketball oder sonst irgendwas. Warum nicht Billard? Also ganz klar. Ne? Aber also das ist ja auch der Weg. Das ist ja in Asien der Grund, warum das da so sprießt und einfach alle Billard können, weil es da ja in der Schule angeboten wird. Es gibt Schul-AGs und natürlich auch in Hochschulen und ja.
Also. Apropos Angebot, wir reden über Sportarten, die gerne olympisch sein wollen. E-Sports finde ich dann immer witzig, wenn das genannt wird. Aber auch Darts ist ja zumindest mal immer im Rahmen der Weltmeisterschaft, wird das dann genannt. Billard ist bei den World Games dabei. Das sind ja immer dann so Sportarten, die olympisch anerkannt sind, aber nicht bei Olympia dabei sind. Würdest du sagen, Billard ist eine olympische Disziplin eigentlich?
Ja, schon. Also ja, Billard hat schon sehr viele Komponenten, die eben, weiß ich nicht, laut Olympia dazu passen. Ne? Also es ist ein absoluter Präzisionssport und sehr konzentrationsintensiv. Und man muss sich, also mittlerweile die Profis, das sind alles also die machen auch alle Ausdauersport und so weiter, ernähren sich gesund, weil man einfach, also man steht teilweise 14 Stunden am Stück, ne, am Billardtisch. Also ich habe auch bei der Eurotour, die ich letztes Mal dann krank mitgespielt habe, da fast 14 Stunden fast durchgehend gespielt, weil meine Sätze immer so knapp waren, dass sie lange gedauert haben. Und dann spielst du und das, also es ist unheimlich anstrengend. Ja.
Ich meine, wenn Schießen eine olympische Sportart ist, Das ist ja auch Konzentration. Ja, also die müssen sich ja jetzt auch nicht groß bewegen, wenn die da stehen.
Gibt es denn irgendwelche Diskussionen darüber, dass Billard da so reinrutschen könnte?
Ja, das letzte Mal war, glaube ich, in Frankreich dann auch eine größere Aktion im Bereich Billard, um das voranzubringen. Das war auch dann ganz knapp. Ich glaube, da hat Breakdance dann doch den Vorzug bekommen. Das ist, also wenn man das natürlich als Billardspieler mitbekommt, denkt man, warum? Ne? Aber es hat natürlich auch Gründe.
Paris im Sommer wäre natürlich schön gewesen. Ne?
Ja, genau, absolut. aber wir versuchen es weiter und ich bin mir auch sicher, dass es irgendwann so weit kommt, also weil es halt immer professioneller wird und immer, wie auch ihr schon sagt, ne, das ist Präzision und Konzentration, genauso wie Schießen auch, und Darts wird, glaube ich, auch irgendwann dann soweit sein.
Es hängt ja auch viel mit Geld zusammen, ne? Also ja. Ich meine, wenn es olympisch würde und ihr euch qualifiziert, dann seid ihr ja im DOSB gelistet, dann gibt es ja ganz viele andere Gelder, die freigemacht werden und so, also das hätte ja auch was Finanzielles.
Genau, ja. Also das ist jetzt schon der Fall, dass wir viel mit dem DOSB auch zusammenarbeiten. Also wir haben auch jetzt schon die ganzen Strukturen. Die müssen ja alle erstmal geschaffen werden, damit man überhaupt olympisch ausgetragen werden kann. Das heißt, dass diese ganze Vorarbeit läuft schon. Und ich gebe meine Trainingszeiten ein und so weiter. Das wird alles beim DOSB angezeigt. Ne? Also wenn ich an den Tisch gehe und eine Stunde Break-Training mache, dann schreibe ich, also dann registriere ich das online, ne? Und so weiter. Also das ist schon recht professionell.
Du bist ja in einer gewissen Art und Weise auch schon als Trainerin so ein bisschen tätig, oder? Habe ich das falsch mitbekommen?
Ja, also jetzt durch meine Tochter mache ich eben den Billard Kids Club und das ist absolut Training, genau.
Und dann sehen wir dich irgendwann bei Olympia 20, was haben wir, warte, ich muss den Rhythmus hochrechnen, 28, ja. 32, vielleicht 32 oder so?
Mhm. Ne, da will ich noch mitspielen.
Ja, ich sag ja, sehen wir dich ja dann als Spielerin, meine ich ja. Hast du noch ein bisschen, bist ja gerade so alt wie wir beide. Also ja, wir sind ja also fast eine Altersklasse.
Ich habe eigentlich noch 30 Jahre, in denen ich besser werden kann.
Wenn wir es bis dahin nicht erleben, dass Ina Kaplan nicht bei Olympia ist, dann weiß ich auch nicht.
Das heißt aber auch, dass wir noch 30 Jahre haben, um auch im Billard besser zu werden.
Ich bin schon ganz gut, wir können gerne mal eine Runde spielen, nee, aber so gut wie Ina natürlich nicht. Überhaupt nicht. Aber
ich zeige euch was, dann wird das.
Das können wir sehr gerne mal machen.
Eine wichtige Frage möchte ich doch noch klären. Bringt die Kreide wirklich was?
Oh ja, sehr wichtig. Also da ist auch, das ist schon eine Philosophie dahinter, welche Kreide jetzt die beste ist und so weiter. Also ich habe jetzt eine Kreide, die 25 Euro kostet. aber ja, man muss vor jedem Stoß kreiden, weil das ist ja der Kontakt zwischen dem Leder, ja, der, was ja oben an der Ferule, also ganz oben an dem Kö ist, der kommt ja, mein Gott, das Leder kommt in Kontakt mit der weißen und das Leder ist ja ganz glatt, ne? Und wenn du dann die Kreide drauf machst, dadurch kommt dann eben dieser gute Kontakt zustande. Und wenn man zu wenig drauf hat, dann rutscht man ab. Ja, dann geht das Kö nach oben, nach unten weg oder ne, man die Weiße springt und so weiter.
Fehler.
Ja. Man muss einfach nur kreiden.
Ich habe ja früher immer gedacht, dass das bei manchen Leuten einfach nur machen, damit sie cool aussehen. Stehen dann da so am Tisch
und dann kreiden die ganze
schön
Zeit.
Kreiden.
Ja, das bringt, also zu viel Kreiden ist auch nicht gut, wenn er dann, also dann ist die Weiße dann irgendwann blau und dadurch hat man dann unsere Kontakte und die Weiße springt halt auch oder so, ne? Also das ist auch nicht gut.
Eine Frage hätte ich auch noch. Gibt es bei euch in so einem Spiel auch schon mal so schönen Trash-Talk oder so? Oder mögt ihr euch alle?
Wir mögen uns alle. Wir sind also beim Spielen selten. Das ist einfach unsportlich, unfair. Und also das wird auch nicht gerne gesehen. So, das wird auch geahndet. Ja, genau. Wenn dann gerade, wenn man sieht, okay, die Spielerin geht nach hinten und dann direkt ein Huster, ja. Ist gut zu sehen bei meinem letzten Einsatz bei der Eurotour, wo ich dann krank war und immer wieder husten musste. Ich musste so oft wirklich aufhören zu atmen und ganz, also das unterdrücken, weil die Gegnerin gerade unten war und stoßen wollte. Und das ist halt unsportlich, ne? Und das stört wirklich, wenn man dann mitten im Stoß. Und dann, also ja, das war echt eine Herausforderung. Dann war ich froh, wenn sie dann gestoßen hat. Dann konnte ich schnell husten und dann der nächste Stoß. Ja, es war eine Choreografie.
Aber sonst ist es sehr harmonisch.
Ja, schon. Also, ja, natürlich sind wir Konkurrenten, aber wir teilen uns ein Zimmer auf der Europameisterschaft oder der Eurotour. Ne? Also, das ist, man muss sich halt auch irgendwie professionell verhalten und mit den meisten bin ich befreundet. Also, ja.
Spielst du lieber halbe oder volle Kugel?
Das ist, kann ich nicht beantworten.
Okay, alles klar.
Ich mag alle Kugeln.
Hast du eine Lieblingskugel?
Oh Gott. Nö.
Hätte ja sein können.
So. Also wenn du meine Kinder fragst, die haben Lieblingskugeln, aber...
Vielleicht hast du so ein oben, so als erstes mache ich die zwei rein oder so. Das ist ein guter Start.
Das ist kein gutes Denken beim Billard. Also okay. du musst ja Wahrscheinlichkeiten berechnen, du musst errechnen, was ist das der beste Weg, und dann ist es völlig egal, ob da eine 1, eine 7 oder sonst irgendwas vor dir liegt. Wenn das die wichtigste Kugel ist, die du jetzt am Anfang reinmachst, dann ist das so. Das ist falsches Denken.
Dann drücken wir dir die Daumen, dass du verletzungsfrei bleibst. Im Hause Kaplan noch weitere Nachwuchs da für den Billardsport heranzüchtest und weiter trainierst. Und wir hoffen, dass wir dich dann bei Olympia irgendwann noch erleben werden.
Ja, vielen, vielen Dank. Das hoffe ich auch.
Vielen Dank für deinen Besuch.
Gerne, gerne.